Neue Folge im Produktwerker-Podcast. In den USA ist alles besser. So glaubt man manchmal und insbesondere beim Produktmanagement kann man schnell den Eindruck bekommen, dass da drüben hinterm Teich alles einfacher ist. Empower Teams, Outcome-Driven Decisioning. Wir sind dort im Paradies. Ich habe mir Christoph Steinlehner eingeladen, einen deutschen Product Coach, der die letzten Jahre in den USA, in Washington verbracht hat. Und mit ihm möchte ich mal auf die Unterschiede gucken zwischen Produktmanagement in den USA und in Deutschland oder in Europa und was für Aha-Momente und Auffälligkeiten er dort so erlebt hat. Ich wünsche euch ein paar interessante Insights und vielleicht können wir auch mit ein paar Mythen an der einen oder anderen Stelle mal aufräumen. Immer wieder zitieren wir hier Marty Kagan oder die Silicon Valley Product Group. Wir gucken vielleicht auf die USA, wie dort Produktmanagement bei den großen Firmen wie Amazon, wie Meta, Google gemacht wird. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass man so ein bisschen wie das hier aus der Dachregion, wie das Kaninchen auf die Schlange guckt. Und heute wollen wir mal genau hingucken und mit einem Erfahrungsbericht über die Arbeit, über die Produktentwicklungs- und Produktmanagementarbeit in den USA sprechen. Und dafür freue ich mich, einen Gast zu haben, einen deutschen Gast, der aber lange jetzt in den USA gearbeitet hat. Herzlich willkommen, Christoph Steinlehner. Herzlich willkommen, Christoph. Hallo.
Hallo Tim. Vielen Dank, dass ich hier sein kann. Und ich freue mich, ein bisschen über die USA zu quatschen.
Und zwar nicht nur über die USA, sondern aus den USA. Du sitzt jetzt noch in Washington, D.C. Ich könnte mir fast vorstellen, dass das der weit entfernteste Podcast-Gast ist, den wir hatten.
Okay, sehr schön.
Du warst jetzt ungefähr 3 Jahre in den USA, an der Ostküste im Einsatz, kommst ursprünglich aus Berlin, hast einen langen Track-Record sozusagen im Produktmanagement, in Designrollen, in Product-Rollen. Ich glaube 25 Jahre, kannst du gleich selber noch mal ein bisschen was dazu sagen. Bist viel in Interimsrollen gewesen, hast Product-Coaching gemacht. Und wir haben uns kennengelernt in diesem Coach the Coaches Format rund um Marty Kagan. Ich war da ja vor gut 3 Jahren in London bei dem europäischen Coach the Coaches Retreat mit 50 Coaches. Und das wurde dann Ende 2022 in New York nochmal gemacht von Marty Kagan. Und da warst du einer der Coaches, der Product Coaches. Und im Nachgang gab es dann sowohl so eine Slack, oder gibt es so eine Slack-Community und regelmäßige Ask Me Anything-Sessions mit Marty. Und da haben wir uns zumindest auch virtuell erstmal kennengelernt. Und jetzt zum Glück zuletzt Ende Juni in Hamburg bei der Product at Heart oder diesem Coach-the-Coaches-Treffen, diesem kleinen Privattreffen mit Marty Kagan, wo wir uns dann endlich mal persönlich getroffen haben. Und das war natürlich ein guter Anlass, uns mal zusammen zu funken hier. Ja, Christoph, ich habe ein bisschen was über dich erzählt, wahrscheinlich nicht alles Richtige. Was müssen wir noch über dich wissen?
Naja, genau, also du hast eigentlich schon einen guten Überblick gegeben. Ich bin vor 3 Jahren hier in DC gelandet, war vorher lange Zeit in Berlin. Wie man hört, wahrscheinlich, wenn ich spreche, komme ich aber ursprünglich aus Bayern. Und ich habe eben seit 25 Jahren in unterschiedlichsten Design- und Produktrollen gearbeitet, von Agenturen, Big Corp und aber auch in Startups gearbeitet und bin jetzt seit ungefähr 10 Jahren selbstständig. Habe in meiner Selbstständigkeit zuerst aus Freelancer- und Interimsrollen gearbeitet, da sehr viel Produktverantwortung übernommen in Teamrollen, in Führungsrollen, in Beratungsrollen und habe dann in dem Übergang, als ich in die USA ging, mich komplett ins Coaching verabschiedet. Also bin aus dem Operativen raus ins Coaching komplett gegangen. Und ein Grund, warum ich dort dann wirklich gesagt habe, ja, das will ich jetzt Vollzeit machen, war eben die Session mit Marty in New York im Dezember 22, wo ich dann viele andere Coaches kennengelernt habe und verstanden habe, okay, das ist wirklich etwas, was Leute Vollzeit machen und das macht Spaß. Deswegen bin ich da gelandet.
Ich möchte mit dir heute vor allem mal so ein bisschen auf so das Produktmanagement in den USA gucken oder wie du es erlebt hast. Natürlich Sind das subjektive und anekdotische Erfahrungen, die du mitbringst? Das ist uns klar, aber trotzdem finde ich es wertvoll, drauf zu gucken. Und vielleicht so als erstes, du bist jetzt ja aus familiären Gründen durch den Job deiner Frau eben für eine auch begrenzte Zeit. Ich glaube, die 3 Jahre waren von
Genau,
vornherein
die
geplant,
waren
ne?
von vornherein waren 3 Jahre.
Rübergegangen. Was war so deine, aus Deutschland kommend, aus der deutschen Produkt- und Designszene kommt, was waren so deine Hoffnungen, Befürchtungen, deine Gedanken, als du nach Washington gegangen bist?
Ja, ich bin nach Washington gegangen und aus eben langer Zeit Selbstständigkeit und war gar nicht ganz genau sicher, was ich hier mache. Ich hatte auch dann mit dem Gedanken gespielt, irgendwie mir mal Big Tech zum Beispiel von innen anzugucken oder wirklich das US-Produktmanagement von innen anzugucken. Leider ist dann genau als ich ankam, die Layoff-Welle, die erste nach Covid, eingetreten. Deswegen war der Jobmarkt sofort irgendwie abgegrast und nachdem ich keinen Mensch kannte und wirklich jetzt nicht den CV hatte mit Google, Microsoft, Meta drauf, auch wirklich für mich eigentlich sehr schnell vom Gedanken verabschiedet, da jetzt einen Job zu bekommen und bin in der Selbstständigkeit geblieben.
Wie hast du denn da überhaupt so eine Community gefunden oder wie hast du Zugang zu Menschen gefunden? Wie hast du Kontakte geknüpft?
Natürlich gibt's auch in DC Meetups. Es gab dann relativ schnell hier zum Beispiel die DC Startup Week, was so eine relativ große, ich glaube, viertägige Veranstaltung ist, wo es Talks gibt und irgendwie Workshops gibt und so weiter und so fort, die hauptsächlich das Ökosystem, das Startup-Ökosystem bedient. Es ist hauptsächlich wirklich Early Stage, wirklich Leute, die gerade mit einer Idee um die Ecke kommen oder gerade gegründet haben. Das ist eh so, was in DC der größte Block ist, würde ich auf jeden Fall sagen. Es gibt jetzt wenig hier diese größeren etablierten Startups. Es gibt hier nicht so das totale Ökosystem. Gleichzeitig gibt es aber hier auch das Amazon Second Headquarter,
Ja, okay.
von dem man ein bisschen was mitbekommt, aber die auch, also sehr schnell in DC geht es dann Richtung Data Center, Regierung, Technologie und so weiter. Also nicht so viel Produkt. Wenn man in die Technologieentwicklung guckt, ist nicht so viel Produktmanagement oder klar oder direkte Produktentwicklung im Vordergrund.
Okay, das heißt Kontakte über Meetups, über diese Startup Week und dann eben auch. Bist du auch ausgewählt worden zu dem Coach the Coaches? Hatten wir eben schon. War
Genau.
das für dich hilfreich, da in Kontakt zu kommen mit anderen Produktmenschen?
Auf jeden Fall. Also das war für mich ein super, super Start in die USA. Also ich war relativ frisch hier, bin dann zu diesem Event eingeladen worden und habe da dann wirklich viele Leute kennengelernt, die eben schon sehr, also die meisten US-gebürtig sind oder schon sehr lange in den USA leben, auch irgendwie sowohl im Silicon Valley gearbeitet haben, als auch irgendwie überall in den USA verstreut leben und arbeiten. Und das war für mich ein super Start, irgendwie mehr sozusagen überhaupt diesen lokalen Markt zu verstehen, mehr auch das ganze Administrative vom Business, was ja für uns auch ein Thema ist, zu verstehen und dort auch einfach Kontakte zu knüpfen, auch dadurch irgendwie an Jobs zu kommen und so weiter. Also ich habe mit einigen Leuten von dort irgendwie dann auch in den letzten 3 Jahren in Kooperation gearbeitet. Wir haben zusammen größere Projekte gestemmt. Was
Super.
wirklich super war.
Ja, also Netzwerkgedanke direkt gelebt.
Genau.
Wenn jemand hier von der Hörerschaft vielleicht rübergeht, wie leicht oder schwer ist es, sich in den USA selbstständig zu machen, aus deiner Sicht?
Es ist sehr leicht, selbstständig zu arbeiten, weil man im Prinzip einfach nur eine Rechnung schreibt. Es gibt irgendwie ein Formular, was man im Prinzip dem Unternehmen schickt, das einen beschäftigt. Und damit ist man selbstständig. Man kann auch natürlich irgendwie eine Firma gründen, was ich jetzt nicht gemacht habe. Auch das ist relativ leicht. Also USA ist einfach wahnsinnig businessfreundlich. Es ist sehr leicht, einfach zu arbeiten, einfach Rechnungen zu schreiben, einfach Geld zu verdienen. Und viele Leute machen das auch nebenbei. Es ist sehr üblich hier, dass Leute nebenbei Beratungsjobs haben oder Zwischenjobs sind und Beratung machen. So, es ist viel, ich würde sagen, viel üblicher als jetzt in Deutschland, irgendwie, dass Leute so Side-Hustles haben, wie man hier sagt.
Aber eine Arbeitserlaubnis brauchst du natürlich trotzdem, oder? Unabhängig davon.
Genau. Man braucht eine Arbeitserlaubnis. Ohne Arbeitserlaubnis geht gar nicht. Das ist auch normalerweise nicht so leicht. Durch den Job von meiner Frau habe ich eine Arbeitserlaubnis bekommen. Aber ohne Green Card oder US-Staatsbürgerschaft oder entsprechendes Visum ist es natürlich schwierig.
Prima. Du kamst dann also an, hast du die ersten Monate da erlebt. Du sagtest im Vorgespräch, dass du eben auch erst nochmal mit deutschen Kunden weiter sozusagen im Übergang gearbeitet hast. Und dann war eben Ende 22 diese Coach-the-Coaches-Geschichte mit Kagan und Co. Als du jetzt so in die USA oder in das Produktmanagement in den USA reinkamst, gab es da irgendwas, was so überraschend war für dich? Oder war irgendwas unerwartet?
Ich weiß gar nicht, wie unerwartet das war. Ich glaube, ich nicht die mir gar nicht so viel Gedanken davor gemacht habe. Was ich aber entdeckt habe, ist, dass man sehr schnell sieht, so okay, es gibt das Silicon Valley mit seinem eigenen Ökosystem, mit vielen Gründern, die aus irgendwie im Prinzip in dem Tech First aufgewachsen sind. Und dann gibt's den Rest des Landes, der sehr heterogen ist und die volle Bandbreite zeigt, die wir eigentlich auch in Deutschland sehen. Mhm. Ich habe viel mit Unternehmen gearbeitet, die praktisch lange schon im Geschäft sind und für die sozusagen Technologie jetzt nicht das war, auf dem sie ihr komplettes Business aufgebaut haben. Und dadurch arbeiten sie auch, wie auch eine deutsche Bank arbeitet. Die haben ihre alte Maschine im Keller stehen, die keiner mehr versteht. Die haben irgendwie schon seit 10 Jahren das Thema digitale Transformation. Und da ist auch nicht alles, das moderne Produktmanagement jeder kennt und jeder damit rumläuft und sagt so, ja, wir machen alles nur mit Outcomes und es ist total klar, wie wir operieren, sondern auch die haben die gleichen Schmerzen, die ich auch in Deutschland gesehen habe.
Genau, es klingt fast schon europäisch, ne?
Ja, es ist wirklich 1:1 fast.
Ist denn die, also wenn ich das hier betrachte und man sagt hier, ne, guck mal, Silicon Valley Product Group, guck mal hier, Marty Kagan, Christian Indiodi und all diese Thesen, da gibt es halt genug Firmen, die dann sagen, ja, ja, nett, aber same, same, but different, bei uns läuft das nicht, etc. Gibt es denn so an der East Coast oder auch im Rest der USA, sozusagen außerhalb des Silicon Valleys, nach deiner Erfahrung, eine größere Offenheit, sich hier so Richtung Transform to the Product Operating Model oder so zu öffnen? Gibt es da so Tendenzen, die du vielleicht anders wahrnimmst als in Deutschland?
Ich weiß es nicht, ob es sozusagen diese Öffnung mehr gibt. Ich glaube, es gibt wie in Deutschland auch das Ellie-Phänomen, dass es viele einfach nicht kennen. Hm. Also dass hier auch natürlich auch Marty Kagan nicht jeder kennt oder auch nicht jeder irgendwie sich jetzt in der Tiefe auseinandersetzt, wie Startups arbeiten oder wie auch irgendwie große Technologieunternehmen hier arbeiten. Das ist sehr ähnlich. Jeder, also hier auch gucken die Leute irgendwie zu Google und sagen so, ja, das hätten wir auch gern, aber haben jetzt unbedingt nicht das tiefe Wissen, wie das funktioniert. Und dann natürlich auch das Gleiche so, naja, das können die ja machen, aber hier funktioniert das nicht, weil wir machen ja nicht, bei uns ist ja das Produkt nicht die Technologie, sondern wir kaufen ja zum Beispiel Bankprodukte oder Versicherungen oder keine Ahnung, irgendwelche Sensoren auf dem Feld. Daher ist es schon sehr divers einfach, wie hier Unternehmen auch arbeiten.
Das finde ich spannend. Das heißt, auch so, du sagtest gerade, Marty Kagan, SVPG sind gar nicht so bekannt, also ähnlich unbekannt wie hier, würde ich mal sagen, oder nur in einer bestimmten Bubble bekannt. Und dieser Blick auf, keine Ahnung, Amazon working backwards und sonst was, also das ist nicht anders als hier?
Ich glaube nicht. Also mir, in meiner Arbeit, das ist natürlich alles, was ich erzähle hier, ist, wie du sagst, ist anekdotisch. Ich habe keine Marktstudie gemacht. Aber mir sind genauso viele Leute untergekommen, die noch nie von diesen Konzepten gehört haben, denen man irgendwie ein Josh Seiden Outcomes over Output in die Hand drückt und die sind so, oh ja, das ist ja irgendwie, das habe ich ja noch nie gehört. Hm. Ist natürlich genauso.
Das dünnste Buch, was es im Produktmanagement gibt, Outcomes over Output.
Das dünnste und eins der besten, ja. Besonders als Einstieg, verteile ich sehr gerne.
Ich schreibe es mir auf, dass wir es auch in die Shownotes packen. Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Wenn ich von eben schon mal vom Product Operating Model gesprochen habe und Marty Kagan, dazu haben wir ja mit dem Sohrab Salimi auch schon mal eine Folge gemacht und hier und da immer mal wieder, aber die Sachen werden wir auf jeden Fall auch nochmal verlinken. Spannend schon mal. Wie guckt denn so dann die East Coast, so Washington meinetwegen, insgesamt auf so das Silicon Valley?
Ich denke, es sind allen ist bewusst, dass das Silicon Valley ein sehr spezielles Ökosystem ist. Man hat einfach eine wahnsinnig lange Tradition von Technologieunternehmen. Es gibt dort Leute, die im Prinzip, und das gibt wahrscheinlich wirklich der große Unterschied jetzt auch zu Rest der USA und auch Deutschland, ist, man hat Leute, die sind in diesen Product Companies aufgewachsen. Die
Genau.
haben nie irgendwo anders gearbeitet. Und die gehen danach raus, haben gute Gehälter, gehen raus und gründen neu, gehen in Boards, investieren, werden VCs, gründen Accelerator, haben diese Netzwerke. Und dadurch ist es natürlich irgendwie ein wachsendes System dort. Und es hat natürlich schon Offshoots. Also es gibt irgendwie in Austin, gibt es irgendwie eine Szene, die da ist. Es gibt irgendwie im Norden von Utah, spricht man vom Silicon Slope, wo es irgendwie so Szene gibt. In New York gibt es das natürlich auch. In New York gibt es auch eine Startup-Szene. In DC gibt es die natürlich auch ein bisschen. Die ist aber relativ klein. Aber ich würde sagen, es ist halt auch so, wie es halt in Berlin diese Szene gibt. Und trotzdem gibt es halt in Berlin noch die Unternehmen, die noch nie davon gehört haben. Oder in München oder in Nürnberg oder in Hamburg.
Spannend. Dann lass uns mal den Bogen ein bisschen weiterschlagen, jetzt weg von so fancy Stuff hin zu, du sagtest, du warst in Corporates unterwegs, du warst in großen Organisationen, hast aber auch Startups gesehen. Wie läuft Produktentwicklung dort in den Companies, die du zumindest gesehen hast? Oder wie läuft vielleicht auch agile Produktentwicklung, ne? Wenn wir den Bogen mal oder diese beiden Inseln, agile Inseln und Produktmanagement-Insel mal verbinden wollen. Agilität, sind Frameworks wie Scrum und Co. oder Ansätze wie Kanban-Strategie noch ein Thema?
Man sieht es natürlich. Also man sieht natürlich irgendwie viele Unternehmen, die in crossfunktionalen Teams schon arbeiten, die auch sozusagen durchzertifiziert sind und eigentlich ganz gut von der, sagen wir, von der Teamstruktur sind. Aber dennoch irgendwie das Business von nebenan im Prinzip halt die Features rüberschmeißt, die dann entwickelt werden. So wie ich das auch in Deutschland in Unternehmen gesehen habe. Das sieht man dort genauso. Ich habe dort auch irgendwie Safe-Implementationen gesehen, die total schief gegangen sind und im Prinzip alles so ist wie vorher, nur mit schönen neuen Titeln. Und man hat die gleiche Steifheit wie in Deutschland, teilweise würde ich sogar noch mehr oder teilweise sogar noch eine stärkere Hierarchie denken. Und gleichzeitig beobachte ich hier aber, dass so ein bisschen diese Zertifizierungskiste und Scrum und Agile mit dem großen A so ein bisschen durch ist hier. Also es gab, ich glaube, es ist jetzt vor 1 oder 2 Jahren hier zum Beispiel in der Nähe von DC, Capital One, eine der größten US-Banken, die komplett sozusagen die Scrum-Master-Rolle abgeschafft haben, viele Leute entlassen haben oder andere Leute ins Produktmanagement oder Programmmanagement oder sonstige Rollen gesteckt hat. Aber die gesagt haben, so, wir hören jetzt auf mit der Scrum-Master-Rolle, wir hören auf mit irgendwie Scrum by the Book.
Ja, das ging ja auch hier durchaus durch die Presse, also gerade dieses Capital One-Beispiel. Mich überraschte jetzt gerade, dass du sagst, die Arbeitskultur war eher steif oder hierarchisch. Das heißt, so happy, locker Business in den USA, so shiny, happy people ist gar nicht zwingend.
Ist nicht überall so. Und es ist, natürlich ist der Umgang miteinander, würde ich sagen, bisschen lockerer. Man nennt sich beim Vornamen und so. Aber es gibt genauso diese Hierarchien. Es gibt genauso diese Kingdoms. Und wie gesagt, teilweise hatte ich sogar den Eindruck, dass sozusagen Hierarchie noch teilweise eine mehr Wichtigkeit hat. Auch Job-Titles sind super wichtig. Auch CVs sind super wichtig. Also allein wie Amerikaner CVs schreiben, ist immer irgendwie den Erfolg und den Erfolg. Ich sehe das in Deutschland auch schon, dass gerade so im Produktmanagement und sonst was und so weiter natürlich alle irgendwie quantifizierbare Erfolge angeben. Aber das hat hier schon noch mehr Historie, ist üblicher, große Namen auf dem CV, du hast da gearbeitet, du hast da gearbeitet, hat schon noch mal eine andere Bedeutung. Ich denke auch, weil es hier halt viele große Firmen gibt, weil hier auch einfach Leute durch die Gegend laufen, die haben einfach Google, Meta, Netflix auf dem CV und das ist halt nicht so ungewöhnlich, weil die Unternehmen Tausende oder Hunderttausende von Beschäftigten haben.
Guter Punkt, können wir direkt einsteigen. Was kannst du dir jetzt auf deinen CV nach 3 Jahren USA schreiben? Also, oder anders gesagt, was waren beispielsweise deine Kunden in USA, muss jetzt auch nicht zwingend Namen nennen, aber eher groß, klein, also wie warst du so unterwegs?
Ja, ich habe mit allem Möglichen gearbeitet. Ich habe sehr viel in der Tat mit großen Corporates gearbeitet oder mittelgroßen Corporates gearbeitet. Mir macht es auch Spaß, mit normalen Unternehmen zu arbeiten. Ich finde das natürlich total spannend, irgendwie bei Unternehmen, wo die nicht die shiny Arbeitskultur haben, denen einen Schritt weiter zu helfen. Habe aber auch hier mit irgendwie Mittelständlern gearbeitet, die irgendwie auf dem Gasfeld Sensoren machen und denen dabei geholfen, sozusagen neu über ihre Produkte nachzudenken, auch digitaler zu werden. Und habe gleichzeitig auch vor allem pro bono mit hier Accelerator gearbeitet, die in Impact investieren und irgendwie wirklich an Fragen wie Klimaforschung, Medizin und so arbeiten und dort Leuten geholfen, so wirklich Customer Development zu machen, zu verstehen, wie die Kunden funktionieren, zu verstehen, was die ersten Schritte sind, die sie machen sollten.
Mhm. Ja, also gut hinhören, denn Christoph kommt gerade in diesen Tagen zurück nach Deutschland, nach Berlin. Also die Zeit in den USA geht vorbei und genau. Wenn ihr gut zugehört habt, wisst ihr auch, für was und in welchen Konstellationen ihr Christoph eben an eure Seite und in eure Begleitung holen könnt. Das mal so als kleiner, dreckiger Hinweis. Nein, es ist schön, dass du zurückkommst aus den USA und auch wieder die deutsche Produktszene damit ein Stück weit bereicherst. Lass uns nochmal ganz kurz ein Stück weit aber bei den USA bleiben. Agile-Situation hast du eben angesprochen. Das klang jetzt für mich so, dass sie im Hype-Cycle schon einfach ein Schrittchen weiter sind als hier. Also das ganze Zertifizierungsthema oder das blinde Zertifizierungsthema, das blinde Safe oder Scrum by the Book-Thema, das ist sicherlich hier auch inzwischen weitestgehend durch, würde ich sagen. Nichtsdestotrotz hat es mich schon arg gewundert, dass gerade Marty Kagan jetzt auch so in den letzten 2 Jahren, würde ich fast sagen, vielleicht schon 3 Jahren, so sehr blind drauf gehauen hat. Ne? Alles, wo Agile drauf stand, da hat er drauf gebasht. Alles, wo Scrum drauf stand, hat er gesagt, das ist nur Projektmanagement, das ist nur Process Guys. Das fand ich zu schwarz-weiß persönlich. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Ist das nur Kagan oder ist das in Summe so ein Movement in den USA, dass man das so verdammt?
Ist ein bisschen schwer zu sagen, aber was ich auf jeden Fall gesehen habe, ist, dass die Leute, die aus den, ich sag mal, aus diesen Tech First oder aus diesen Big Tech kommen, ja schon nicht mit Scrum angefangen haben und deswegen sozusagen Scrum immer für, ja, das machen die bei den Big Corporates und das funktioniert nicht. Dass sozusagen dieser Gap von Anfang an schon war, dass die Leute auf das gucken und sagen so, naja, wir machen das gar nicht. Das Lustige ist ja so, wenn du guckst, wie die Teams arbeiten, arbeiten sie fast mehr nach diesen Prinzipien als die anderen, weil die eben irgendwie total kollaborativ arbeiten, weil sie schnell lernen, weil sie irgendwie relativ autark handeln können, was ja oft bei den sozusagen, wie du sagst, todzertifizierten Unternehmen oft ja nicht der Fall ist, sondern die machen ihre Rituale, aber dürfen nichts. Und deswegen, glaube ich, hat es auch einen schlechten Ruf bekommen hier. Und ich glaube, es ist einfach früher auch hier, also wenn man einfach auf die Zeitachse guckt, das Agile Manifest wurde von US-Amerikanern geschrieben. Die ganzen Leute, die sozusagen hier diese Prinzipien angefangen haben, sind hier. Und natürlich ging das hier auch viel früher in die Unternehmen schon rein. Deswegen, glaube ich, sind die einfach ein bisschen früher dran mit sich dem zu verabschieden, also dem Teil zu verabschieden, der das industrialisiert hat, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, meine These ist oder Hypothese ist, dass die großen Läden, nehmen wir mal also wirklich die Googles und Amazons und Metas dieser Welt, die natürlich auch nicht in jeder Ecke gleich ticken, ist auch klar, dass die vielleicht gar nicht so unbedingt solche Frameworks und explizit gemachten agilen Prinzipien brauchen, weil es halt viel stärker so in der Arbeitskultur auf Eye-Level, auf Collaboration und Knowledge-Sharing ausgerichtet ist, ohne das so vielleicht so immer so klar zu benennen. Und dann zusätzlich natürlich top ausgebildete Leute häufig auch da sind. Und ich würde behaupten, je mehr Expertise du von den Menschen her allein in einem Team schon hast, desto weniger brauchst du halt ein entsprechendes agiles Framework. Nur, was ist die Realität, ne? In einem Corporate hier in der Dachregion ist eben nicht, dass hier nur die Superstars rumlaufen in einem Team. Und das ist ja auch okay. Ja? Plus natürlich eine andere vielleicht Arbeitskultur und natürlich auch eine andere Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsmarktschutzrechte hier in Deutschland oder der Dachregion. Die sorgen halt dafür, dass wir hier eben nicht die super fancy Teamwork und wir haben uns alle lieb, jetzt mal überspitzt gesagt, haben. Und gerade da, finde ich, kann es aber eben auch helfen. Mit guten, explizit gemachten Working Agreements, mit expliziten sozusagen Ritualen à la Scrum zu operieren, um es eben, ne, sozusagen besser in eine Outcome-Orientierung reinzuschaffen, dass das bei weitem nicht überall richtig funktioniert, Haken dran. Aber, also, long story short, ich würde immer sagen, ja klar, wenn du in so einem Amazon arbeitest mit Top-Leuten, dann brauchst du es vielleicht auch weniger, so ein Framework, meine These.
Ja, ich glaube, das sind, also ich sehe zwei Punkte da. Der eine Punkt ist, dass natürlich so ein Unternehmen wie irgendwie Google oder so, auch nicht diesen historischen Baggage hat.
Mm.
Die haben einfach irgendwie eine Kultur, die immer wieder ihre Technologie erneuert. Die haben einfach eine Kultur, die von Grund auf anders gebaut ist. Und dadurch natürlich viele von diesen Schmerzen gar nicht kennen, die sozusagen ein Unternehmen hat, das eine 100-jährige Geschichte hat und wo die mal die Netzwerkkabel gezogen haben, jetzt auf einmal das Produkt bauen, überspitzt gesagt. Und gleichzeitig sieht man aber auch, also ich spreche viele Leuten auch, die irgendwie bei Amazon arbeiten und bei Google arbeiten und sonst was hier und so, auch die sagen so, wir sind ein großer Laden, hier gehen auch ganz viele Sachen, sind halt nicht so, wie die im Internet stehen. Ja, wirklich viele Leute, mit denen du sprichst, und die sagt so, nee, es ist hier genauso, dass irgendwie bei uns die Features reinlaufen und wir die halt gefälligst zu tun haben und wir weit entfernt sind von irgendwie so einem Empowered Product Operating Model. Und das unterschätzen halt viele Leute, das sind riesige Unternehmen, da gibt's halt Pockets, die sind bestimmt total, funktionieren total gut, da ist irgendwie die Arbeit super und andere nicht. Und natürlich kommen diese Unternehmen gerade auch einen anderen finanziellen Druck. Die hatten einfach 20 Jahre unendlich viel Geld und das endet gerade und dadurch gibt es auch einen Kulturschiff teilweise.
Guter Punkt. Lass uns mal da zum Thema aktuelle Marktlage in den USA gucken. Wie schätzt du das ein? Es hat sich irgendwie durch die neue Administration mit Trump was verändert. Wie ist da eher Aufbruch oder ist da eher Chaos oder was ist so deine subjektive Einschätzung?
Ja, also mein Bild ist, dass wir so ein bisschen seit auf jeden Fall einem Jahr in so einem Stillstand sind. Ich habe letztes Jahr, als ich mit vielen Kunden gesprochen habe, war so, naja, es ist Wahljahr, wir machen eh keine großen Entscheidungen. Das ist so, wenn das vierte Jahr sozusagen jetzt eh ein bisschen, wir warten mal und mal gucken, was passiert mit der Wahl, dann ist Donald Trump gewählt worden, dann war so, okay, jetzt kommt Trump, der macht ja irgendwie Wirtschaftspolitik, die sehr, sehr firmenfreundlich ist, Steuerpolitik, der warten wir jetzt mal in Januar ab, dann können wir wieder besser investieren. Dann kam der Januar, dann hatten wir sofort Diskussionen über Tariffs und Steuern und so weiter. In dem Zustand sind wir jetzt, dass gefühlt alle ein bisschen in einem Limbo sind, alle ein bisschen in so einem, wir müssen mal abwarten sind. Und das natürlich irgendwie gerade das neue Normale ist ein bisschen. Und gleichzeitig sieht man natürlich hier in Unternehmen, dass das ganze Thema Diversity, dass das ganze Thema irgendwie sozusagen, wie geht man raus, da gab es einfach einen krassen Schalter. Also irgendwie, da war vorher einfach irgendwie, klar, es ist ein total wichtiges Thema und so, und jetzt wird es einfach wirklich weggebügelt. Jetzt wird es wirklich auch geguckt, dass man sich nicht angreifbar macht. Also das ist meine Theorie. Viele gucken, dass sie sich überhaupt nicht angreifbar dort machen, dass alles sozusagen politisch bewertet wird, weil man halt nicht irgendwie bestraft werden möchte.
Krass. Ja, genau, die Zolldiskussionen lähmen das ganze System, hast du gesagt, ne? Blick auf den Arbeitsmarkt, wie funktioniert so Arbeitsmarkt, wie funktioniert Arbeitsplatzsuche und Karrieren in den USA aus deiner Sicht?
Ja, es ist, also nach wie vor ist die Arbeitsmarktsituation jetzt im Produktbereich oder überhaupt im Tech-Bereich nicht gut. Es ist nach wie vor so, dass es Layoff-Wellen gibt. Und ansonsten ist hier sehr, sehr viel passiert über das Netzwerk, sehr, sehr viel passiert über persönliche Kontakte. Ich würde mal sagen, es ist fast unmöglich, auf irgendwie eine exponierte Stelle zu kommen, ohne dass man irgendwie eine Connection da rein hat. Es ist auch nicht so, ich würde mal sagen, nicht so verpönt wie in Deutschland. In Deutschland hat das ja oft irgendwie ein Geschmäckle, dass, in Deutschland würde man sagen, das ist dein Cousin, das ist jetzt ein bisschen komisch. Und in den USA sagt, ihr kennt euch schon immer, das ist ja total cool und ihr funktioniert gut miteinander. Ich glaube, ich habe wirklich eine kulturelle andere Brille da drauf.
Da haben wir in Köln haben wir da noch nie ein Problem mit gehabt.
Genau. Außerhalb von Köln.
Ich finde, der kölsche Klüngel muss positiv konnotiert werden. Ich finde, dass man kennt sich, man hilft sich. Ich finde das gut.
Das ist auch,
tu Gutes und rede darüber.
Ja, das ist auch wirklich irgendwie schon etwas, was ich gelernt hier habe, dass sozusagen diese persönlichen Verbindungen sehr wichtig sind, aber auch sehr wertvoll sind. Und sagen wir mal ehrlich, in Deutschland ist natürlich auch so, dass es irgendwie Bekanntschaften gibt, dass wenn irgendwie ein Job ausgeschrieben ist, man seinen Freunden Bescheid sagt. Und hier ist es, ich würde mal sagen, fast der Umgang damit offener und ehrlicher. Wirklich die sozusagen persönlichen Verbindungen. Und das fängt hier schon bei den Unis an, Alumni-Netzwerke und go whatever. Dann Leute, die sich irgendwie noch nie gesehen haben, auf einmal beste Freunde sind, weil sie auf der gleichen Uni waren. Das ist wirklich interessant zu beobachten. Und das ist
auch, denn der Zugang zu den Menschen dann auch einfacher?
Also der Zugang ist auf jeden Fall viel einfacher. Also es ist viel üblicher, dass jemand irgendwie ein Intro macht oder dass ich treffe irgendwie auf irgendeiner Veranstaltung jemanden und der ist so, ja klar, lass mal einen Kaffee trinken gehen oder hey, ich kenne da jemanden, ich schreibe dem mal eine E-Mail und so weiter, dann kannst du mal mit dem quatschen. Also die Leute sind viel, viel bereiter, mal irgendwie eine Viertelstunde, eine halbe Stunde sich mit irgendwem zu unterhalten, den sie vorher nicht mal kannten. Und das ist auch unverbindlich. Also ich kann der Person dann auch 2 Jahre später nochmal schreiben und sagen, so, hey, wir haben uns da mal da getroffen und weißt du was dazu? Und dann antwortet er, weil ich glaube, dieses informelle Netzwerk, jeder sich bewusst ist, es könnte mir mal helfen. Es hat gleichzeitig eine bisschen so eine transaktionale Konnotation, die schon, glaube ich, aus deutscher Sicht manchmal ein bisschen fremd ist, aber es ist hier sozusagen Teil der Kultur.
Es ist ja eines meiner Lieblingsbücher, ist ja von Adam Grant, Give and Take oder Geben und Nehmen auf Deutsch. Super, super Ding, weil du gerade sagst, transaktional, ne? Wenn dieses ich gebe nur, wenn ich auch was bekomme, ist es ja häufig so und also das sind die Tauscher, nennt er das. Und es gab lange so eine Theorie, dass im Endeffekt die nur geben, eben eher verlieren im Vergleich zu den Tauschern und auch im Vergleich zu den Nehmern, also die sich nur was rausnehmen aus der Community oder aus solchen Beziehungen. Und Adam Grant, ein Psychologe, hat eben durch Studien etc. auch und sehr, sehr schöne viele Beispiele eben auch gezeigt, dass es innerhalb dieser Geber, der Giver, zwei Gruppen nochmal gibt und zwar auch die, die da sehr erfolgreich und sogar erfolgreicher als die Tauscher am Ende sind. Also ich kann es mal in die Shownotes packen, ist aber wirklich eine absolute Leseempfehlung, Adam Grant, ja, den ich auch so sehr
super
schätze
spannend.
Wegen anderer Bücher. Ja. So, genau. Gucken wir mal zurück, du kommst nach Berlin zurück, jetzt gerade im
nach
August.
Berlin zurück.
Stehst genau, jetzt zwischen den Kisten und hast hoffentlich bald deine Möbel auch wieder und startest hier wieder weiter freiberuflich durch. Was sind so deine Erwartungen, jetzt zurückzukommen? Wie guckst du auf Deutschland, auf die wirtschaftliche und politische Situation von Deutschland von außen?
Ja, ich freue mich auf jeden Fall wieder nach Berlin zurückzukommen. Das ist halt natürlich dann Heimat und Freunde und Familie und so. Ich finde es total spannend, weil ich das Gefühl habe, so jetzt so von so einem Halbaußenblick, also ich lebe nicht da, aber ich lese die Zeitung, dass ich schon das Gefühl habe, dass es so ein Momentum vom Aufschwung gibt. Ich glaube, dass es irgendwie super spannende Entwicklungen gibt und Industrien gibt, die, was AI angeht, profitieren können. Auch ich persönlich finde auch Defense in der Tat interessant, finde auch sozusagen alles, was um Defense passiert, aber auch alles, was alles darum, Infrastruktur und so weiter. Ich glaube, da geht viel. Auch was sozusagen die Digitalisierung des Staats angeht, super spannendes Thema. Ich glaube, da ist auch irgendwie, kann Europa auch wirklich den USA großen Fortschritt bekommen. In den USA sind auch die meisten digitalen Systeme von Staat wirklich schlecht. Mhm. Auch hier nicht so, dass es alles nach super guten Interfaces von Google aussieht, sondern hier schickt man Checks, um seine Steuern zu bezahlen. Und deswegen gucke ich auf jeden Fall irgendwie sehr, sehr positiv auf die Rückkehr in Deutschland. Auch wenn ich weiß, dass natürlich die deutsche Seele gern sagt, alles ist schlecht und wir werden bald alle untergehen.
Was bringst du denn aus Produktmanagement-Sicht für Themen mit aus deiner Erfahrung in den USA? Also was können Kunden von dir erwarten, wenn sie mit dir jetzt zusammenarbeiten? Also ist da irgendein Touch USA mit drin und wenn ja, welcher?
Ich denke bestimmt, einerseits glaube ich, habe ich hier nochmal einen stärkeren Bezug zu bekommen, um sozusagen das Tun und die Outcomes, also wirklich Features, Outcomes, das wirtschaftliche Denken zu vertiefen und das auch gut zu verbinden, so dass klar ist, warum bauen wir das eigentlich und die ganze sozusagen Denkpyramide zu unterstützen, wie man darüber spricht, wie man das verbindet. Auch so ein bisschen dieses raus aus dem Reden rein ins Tun ist für mich auf jeden Fall ein Thema, was ich total spannend finde, Kunden dort zu begleiten und dann einfach Produktentscheidungen treffen, Strategie zu machen. Und was ich hier nochmal vertieft habe, was ich vorher schon viel gemacht habe, aber hier nochmal auf jeden Fall vertieft habe, ist, das alles mit Mapping-Methoden zu machen. Also ich arbeite sehr visuell. Ich finde, es ist ein absoluter Power-Move, Dinge an die Wand zu bringen und darüber zu sprechen, anstatt sich miteinander zu streiten über, was ich glaube, dass du verstehst. Und da wirklich irgendwie eine Verbindung zu schaffen und dann Leute eben spannende Produkte bauen zu lassen und nicht nur darüber zu sprechen, dass man denn was Spannendes bauen könnte.
Also an das Mapping-Thema müssen wir nochmal anknüpfen. Vielleicht entsteht da nach einer Zeit nochmal eine weitere Folge. Ich bin ja ein
total
absoluter Superfan vom Story-Mapping und ich mag auch Jeff Patton total gerne, habe super schöne Sachen mit ihm zusammen schon machen dürfen. Und ich glaube, gerade in der Dachregion wird Story-Mapping häufig falsch verstanden und falsch angewandt, nämlich so rein als Release-Planungstool und sehr auf Output-Schnitte. Ja. Und wenn man das twistet und da nach Target-Outcomes, also wirklich Outcomes wirklich schneidet, das verknüpft mit einer ordentlichen Product-Roadmap, dann geht so viel. Und das mache ich total gerne auch in der Begleitung mit Firmen, so richtig gute Story-Maps aufzusetzen und nicht nur so Release-Shishi. Da würde ich mich gerne nochmal näher mit dir austauschen.
Super gerne. Was ich sehr viel mache, ist irgendwie so, ich nenne es Freestyle-Service-Blueprinting.
Freestyle-Service-Blueprinting, okay. Yeah.
Also im Prinzip basierend auf einer Journey zu gucken, welche Technologie hängt da dran, welche Teams arbeiten da dran, welche Regulatorien gibt es dazu und so weiter und so fort, um einen Überblick zu bekommen, ob eigentlich unsere Technologie, die Customer Journey, die Teams, die Regulatorien und so weiter, ob wir das überhaupt richtig geschnitten haben oder ob unsere ganzen Dependencies und unsere ganze, wir sitzen nur in Meetings, daran hängt, dass wir einfach sozusagen überkreuzt sind.
Okay, das heißt sowohl das Thema Teamtopologien als auch, klang jetzt ein bisschen nach Wattley Mapping auch mit rein und
das kommt da manchmal mit rein, aber es ist wirklich ja Teamtopologien, Technologie und sozusagen alles, was ist relevant, damit der Kunde oder der Nutzer wirklich diesen Schritt gehen kann und wirklich sozusagen ein flüssiges Erlebnis hat. Wir kennen, glaube ich, alle dieses, du bist bei der Telekom und wirst von einem System ins nächste geschmissen und verstehst eigentlich nicht, warum.
Wie willst du, oder was ist so dein Plan? Willst du weiter als Product Coach arbeiten oder gehst du wieder in Interimsrollen oder für was bist du ansprechbar? Was
genau,
ist der also aktuelle ich, Plan?
Ich,
der aktuelle Stand
mein
des
aktueller,
Irrtums.
Mein aktueller Plan ist, weiter Coaching zu machen, weiter Training zu machen und Leute sowohl im Einzelcoaching zu unterstützen, aber auch irgendwie in größeren Unternehmen wie Transformationen denen zu helfen, sozusagen mehr im Product Operating Model zu arbeiten oder auch durch Trainings sozusagen da Impulse zu geben, wie man denkt, wie man auch Mapping-Methoden benutzen kann, um eine andere Konversation intern zu führen.
Gut. Ich vermute mal, dass du auch, wie viele von uns, gut über LinkedIn zu erreichen bist. Also Christoph Steinlehner mit H.
Genau,
findet
Steinlehner.
Ihr bei LinkedIn. Ansonsten packen wir die Kontaktdaten natürlich auch in Shownotes und den Blogpost rein. Christoph, vielen Dank. War ein spannendes Gespräch, spannende Erfahrung. Aber so finaler Tipp ist am Ende immer noch bei uns die Frage, wenn du, gehen wir nochmal auf die USA selber zurück, wenn jetzt jemand hier überlegt oder vielleicht Angehörige, Freunde hat, die in die USA gerade rübergehen oder das planen, und vielleicht auch noch nicht so genau wissen, was für einen Job sie machen werden, egal ob jetzt mal festangestellt oder freiberuflich. Was ist so dein ultimativer Tipp? Vielleicht hast du es auch schon genannt. Wie kommt man da rein in diesen Markt?
Ja. Mein Tipp ist wirklich irgendwie ein Netzwerk aufbauen. Das heißt, Leute anzupingen auf LinkedIn, einfach mal nach einem Kaffee zu fragen, zu gucken. Es gibt große Produktnetzwerke, es gibt irgendwie, weiß ich nicht, Lenny Slack ist riesig und sehr US-lastig, glaube ich, zum Beispiel, oder auch die Product Tanks hier vor Ort oder auch das Ganze, die ganzen Leute, die so um SVPG rumschwirren, da einfach zu gucken, wo man Anknüpfungspunkte findet und einfach mit Leuten sprechen und auf Veranstaltungen gehen. Das auf jeden Fall. Und dann empfehle ich auch immer gerne Never Search Alone für Leute, die einen neuen Job beginnen, eine Methode, einen neuen Job zu finden. Ich bin da auch im Volunteer-Team, eine super Methode von Phil Terry. Und andersrum auch, nehmt das mit, dass ihr offen seid, mit Leuten zu sprechen. Also auch in Deutschland, teilweise gibt's hier dieses so, warum soll ich jetzt mit dem sprechen? Irgendwie so, nehmt da einfach die 15 Minuten, vielleicht könnt ihr jemandem helfen, was für euch irgendwie 15 Minuten sind, kann für jemanden anderes irgendwie der totale Boost sein.
Mhm. Ja, da sind wir wieder bei Give and Take von Adam Grant. Habe ich sehr, sehr nah dran. Vielen lieben Dank. Wie schon gesagt, connectet euch gerne mit Christoph, wenn ihr da weitere Fragen habt. Herzlich willkommen wieder zurück in der Dachregion,
vielen
zurück
Dank.
In Deutschland, zurück in Berlin. Den Hinweis auf die Product Tanks, also diese Produktmanagement-Meetup-Serien, die es lokal gibt, kann ich auch nochmal unterstützen. Da haben wir ja gerade hier in Köln, in Berlin, in Hamburg, jetzt recht frisch in Frankfurt auch. Heidelberg ist groß, Karlsruhe, München. Da haben wir ja einiges zu bieten. Verknüpft euch gerade in der Produktszene. Und dann sage ich mal, Christoph, schön, dass wir zumindest die Chance haben, uns häufiger demnächst auch mal wieder in Real Life zu sehen. Herzlichen Dank an dich. Bei uns ist hier gerade später Nachmittag. Bei dir ist es noch mitten am Vormittag. Was habt ihr? 9 Stunden, 8 Stunden? Was habt ihr für einen Versatz gerade?
Sechs
Stunden. Entschuldigung.
Oh für mich ist jetzt gleich Mittagszeit.
Nee, was? Ich war gerade völlig schief gewechselt. Natürlich. East Coast. Ja, okay.
Ja,
das ist ja dann angenehm. Mit wem habe ich denn gerade letztens gesprochen, wo es 9 Stunden waren? Egal. Sei es drum. Christoph, vielen herzlichen Dank für deinen Erfahrungsbericht, für deine Insights. Für mich war das sehr aufschlussreich, so ein paar Mythen vielleicht auch mal aufzubrechen. Und ich wünsche dir viel Glück bei der Rückkehr, euch als Familie viel Glück bei der Rückkehr und dir einen guten Einstieg hier wieder ins Business sozusagen.
Genau. Vielen, vielen Dank, dass ich hier zu Gast sein durfte. Es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht und genau, an euch Hörer irgendwie, meldet euch, wie gesagt, ich trinke gern mal einen Kaffee, sagt Bescheid, stellt Fragen oder quatsch auch gern mehr über die USA.
Super, vielen Dank für das Angebot. Alles Gute dir für die Rückkehr.
möchtest immer aktuell über alle weiteren Angebote von uns Produktwerkern informiert werden, dafür brauchst du dich lediglich für unseren Infoletter eintragen. Gehe auf produktwerker.de/anmeldung-mail-service und erfahre Termine unserer kostenfreien Live-Events, wo wir als Speaker auftreten oder wann wo wir neue Produkttrainings anbieten, aus erster Hand.